du bist würdig, du nur bist gut zu mir. Und die Themaformulierung, die ich so mitgebracht habe jetzt für diesen Predigtteil lautet, Gott denkt sich etwas. Und Clemens, das ist eigentlich ja gar nicht so gefährlich. Das ist interessant, mal zu hören, was du dir gedacht hast. Wahrscheinlich meine kleine Erklärung in Klammern vom Segen der Umwege. Das ist so, um was es heute Morgen gehen soll. Jemand hat mal gesagt, ich habe das vielleicht schon mal gesagt und ich finde diesen Satz immer wieder ganz toll. Die Bibel ist voll von alten Geschichten, die heute passieren. Also dieser Satz, oh, der elektrisiert mich immer wieder neu, weil es wirklich so ist. Und ich habe euch einen kleinen Abschnitt mitgebracht aus dem Alten Testament. Naja, jetzt geht es vielleicht manchen so, Altes Testament, alt und staubig und überhaupt alt, oder? Das tönt schon ein bisschen sehr, sehr fremd. Und es ist wirklich tragisch, das sage ich jetzt hier einfach mal schnell einleitend, es ist wirklich tragisch, dass wir, möglicherweise auch hier in eurer Gemeinde, dass wir eigentlich ganz, ganz, ganz wenig Auseinandersetzung führen, Inspiration erhalten durch das Alte Testament. Denn über das Alte Testament sagt der Paulus in Römer 15,4, was in den Heiligen Schriften steht, gemeint ist hier das Alte Testament, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. Also wer sich das Alte Testament, also diesen ersten Teil der Heiligen Schrift antut und sich darin vertieft und damit immer vertrauter wird, der tut sich etwas Gutes. Und ich habe dafür gebetet und hoffe auch, dass so dieser Predigtschwerpunkt in diesem Gottesdienst auch eine Erfahrung wird zu genau dem, was der Paulus hier gesagt hat. Ja, vielleicht könntet ihr mal die Folie einblenden. Ich habe eine Folie mitgebracht. Ich möchte gerne zunächst mal den Bibelabschnitt gerne lesen aus 2. Mose 13, die Verse 17 bis 18. Als der Pharao das Volk endlich gehen ließ, nach den vielen Plagen, nach 430 Jahren Sklaverei in Ägypten, als also der Pharao, der König von Ägypten, das Volk endlich gehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang, da ganz oben am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzere Weg gewesen wäre. Gott dachte sich, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er die Israeliten einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste, den Weg zum Roten Meer. Geordnet wie eine Armee verließen sie Ägypten. Also, es gab eine direkte Route für die 2 Millionen Israeliten und Israeliten, die da aus Ägypten herauszogen, aus der Sklaverei, ins verheißene Land. Das habe ich da oben, nur so rechts oben, so ein bisschen angedeutet. Also Kanaan, so ungefähr das heutige Israel. Es gab eine direkte Route am Mittelmeer entlang. Wir würden heute sagen, geteerte Straßen. Das war der Handelsweg, das war die direkte Route. Einfach zu beschreiten. Direkt zum Ziel, aber durch das Gebiet der Philister. Und die Philister waren ein sehr kriegerischer Volksstamm. Und es gab einen anderen Weg, den Weg, das hier rot, dick rot eingezeichnet, den Weg durch die Wüste. Dort unten seht ihr angedeutet der Berg Sinai, wo die Israeliten die 10 Gebote erhielten. Und was tut Gott jetzt? Er führt sie den Umweg. Der Umweg durch die Wüste brachte die Israeliten nicht näher zum Ziel, nicht näher zum verheißenen Land. Der Weg führte sogar weiter weg. Und er war viel anstrengender. Also bitte jetzt mal hier unter uns. Soll das ein gesegneter Weg sein? Ja, hallo. Ein gesegneter Weg mit Gott, geht's uns nicht so? Den verbinden wir so mit der Erfahrung, dass auch ein leichterer Weg und ein schöner Weg, das Ziel winkt uns schon zu, gut erreichbar, kein langer Atem. Und ich sage jetzt mal so ganz kurz, die Bibelleserinnen und Bibelleser unter euch sind mit dem sicher ein bisschen vertraut. Eigentlich hätte man in so einem guten Jahr da unten den Weg durch die Wüste ins verheißene Land und durch den Jordan hindurch, das hätte man in der Zeit gut schaffen können. Ihr wisst, es sind nachher fast 40 Jahre draus geworden. Und zwar aus dem Grunde, weil der Weg durch die Wüste auch ein Reifungsprozess, ein Lernprozess war für die Israeliten, wo sie auch lernen sollten, dem lebendigen Gott, der sie mit siegreicher, mächtiger Hand bisher geführt hat, dass sie dem vertrauen können. Und da ging es so über Stock und Stein und schlussendlich dort, ich habe das dort mit dieser Kreisbewegung eingezeichnet, dort bei Kadesh Barnea, da haben sich die Israeliten so ein Ding geleistet, das Gott gefunden hat. Die sind einfach noch nicht reif, um im verheißenen Land, um im versprochenen Land, Kanaan, um dort wirklich bestehen zu können. Und dann war so die Anordnung Gottes, dass alle über 20 umkommen müssen, sterben müssen in der Wüste und erst die neue Generation dann ins verheißene Land hineingehen darf. Und wenn es heute Morgen jetzt um den Segen der Umwege, des Umwegs geht, dann sind damit nicht gemeint diese Kreisbewegung. Denn das war eine brutal sinnlose Zeit. Diese Zeit wird im Alten Testament, da in den 5 Büchern Mose, auch nur durch 7 Kapitel abgedeckt. 40 Jahre oder sagen wir noch 38,5, wo eigentlich nichts Spektakuläres lief. Also das ganz kurz mal, was diese Grafik überhaupt darstellt. Aber jetzt geht es um das, diese Schriftstelle aus 2. Mose 13. Gott führt sie nicht den einfacheren Weg am Mittelmeer entlang, sondern den Weg durch die Wüste. Kennt ihr den Spruch, mit Gottes Power über jede Mauer? Schon mal gehört? So die ganz Glaubensstarken, die finden immer, das ist die Maxime, um das geht's, Gottvertrauen, mit dem Kopf durch die Wand, durch geschlossene Türen hindurch und so weiter. Dieser Satz gilt an dieser Stelle nicht mit Gottes Power über jede Mauer. Also es kommt ja aus einer Psalmaussage, oder? Ich kann mit meinem Gott über jede Mauer springen. Also es ist ja biblisch. Also jetzt mache ich mal ganz kurz hier die Klammer auf. Das ist jetzt ein Beispiel und ich liebe diese ganzen Beispiele, die es in der Bibel gibt, wo es einerseits heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und auf der anderen Seite viele Aussagen und Episoden, wo es eben nicht dran ist, mit Gott über eine Mauer zu springen, weil Gott das auch nicht segnen wird. Ja, schön, wenn sich jetzt einige ein bisschen verschlucken. Das ist die Realität, aber ich kann das nur andeuten. Ich liebe das, denn das Leben ist, unser Leben ist unglaublich spannungsreich. Und ich liebe das, dass wir das immer wieder in der Heiligen Schrift finden. Es gibt eine Aussage, die tönt so, sehr biblisch, oder es gibt eine Aussage, die tönt genau anders. Ich gebe euch nur mal eine ganz kleine Kostprobe, die etwas Älteren oder Reiferen unter uns oder wie man auch sagen will, kennen diesen Satz. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Kennt ihr das? Okay, jawohl. Gibt viele Bibelstellen, zum Beispiel, dankt Gott alle Zeit für alles. Epheser 5. Jawohl, biblisch. Gibt noch viele andere Aussagen in dieser Richtung. So, das ist biblisch. Jetzt gibt es biblische Aussagen. Die Mehrzahl der Gebete in der Heiligen Schrift, auch ganz viele Psalmen, sind Klagegebete. Das dürfen sich Lobpreisteams auch mal vor Augen halten, finde ich immer wieder mal. Die Mehrzahl der Gebete in der Heiligen Schrift sind nicht Halleluja und Herr, wie bist du groß, sondern, ich sage es jetzt mal einfach ganz, ganz locker und ganz lapidar so, dass Menschen Rotz und Wasser heulen vorm lebendigen Gott und Gott auch für ihre Misere die Schuld in die Schuhe schieben. Also Klagen vor Gott. Jeremia, nur ein Beispiel, mein Lieblingsprophet, Jeremia verflucht den Tag seiner Geburt. Der hat 40 Jahre gepredigt und es ist nichts dabei herausgekommen im guten Sinn. Resultat war, Israeliten wurden in die Sklaverei geführt nach Babylon. Also, nur zum das mal sagen, die Heilige Schrift ist voll von diesen Gegensatzaussagen, aber das ist eben so herrlich, weil das Leben auch so widerspruchsvoll ist und so spannungsreich. Also das ist so die Realität. Und deswegen, ich habe das mal ganz kurz jetzt hier schnell mal beleuchtet, weil davon lebt auch diese Bibelstelle hier. Also Gott führt einen Umweg, einen unerwarteten Umweg. Und die Israeliten brauchten einen ziemlich langen Atem. Also, Gott selber bestimmte diesen Umweg. Gott wusste natürlich auch als Schöpfer seiner Menschen und als Schöpfer der Hebräer, die da aus der Sklaverei ausgezogen sind, aus Ägypten gezogen sind, wusste um ihre seelische Beschaffenheit. Und wie schnell der Mut hinten rüberkippen würde und sie würden schnurstracks wieder zurückziehen nach Ägypten. Ich weiß ja nicht, wie das euch so geht, aber ich gehöre so zu der Kategorie Menschen, also sage ich ganz ehrlich, ohne das jetzt wahnsinnig breit auszuführen, ich habe Mühe mit Autoritäten. Also Leute, die sagen, da Gott durch. Also ich sage ganz ehrlich auch, Vorschengen, wo mir unglaublich oft auch da bei den Zollbeamten anhalten musste. Meine Frau hat immer die Krise gekriegt. Schatz, reg dich nicht auf. Es hat mich genervt, wenn da einer steht mit dem Besenstiel verschluckt und mich so von oben herab so anraunzt und fragt und so. Mich nerven Autoritäten, wenn sie vor allem Anweisungen haben, wo ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, ob es so etwas revolutionäre Typen auch in eurer Mitte gibt. Also was ich sagen möchte ist, ich hätte jetzt gern gehabt, als Israelit, ich würde jetzt gern mit Gott ein bisschen verhandeln. Oder? Also ich finde es gut, so partizipativer Führungsstil, miteinander Absprachen treffen und dass Gott mir vielleicht seine Gedanken nochmal plausibel macht, dass wir einen Kompromiss schließen, eine Synthese finden und so weiter. Aber hier nichts in der Richtung. Gott dachte sich etwas, er führte die Israeliten durch die Wüste, weil er wusste, es ist der bessere Weg. Und sie hatten diesen Weg zu gehen, es gab da kein Verhandeln. So war die Situation. Der Umweg, der erfolgreichere Weg. Das können wir jetzt einfach mal festhalten. Ihr könntet die Folie vielleicht mal wieder abstellen, danke. Jetzt, Gott denkt sich etwas. Ist ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Ich gebe euch mal zwei, vielleicht drei Kostproben. Schauen wir den Mose mal an. Der Mose, eine ganz, ganz, ganz interessante Figur. Der wuchs ja auf am Hof vom Pharao. Die ganze Vorgeschichte erzähle ich jetzt nicht. Also der war ausgebildet im Militärwesen, bildungsmäßig, religiös. Der war total vertraut mit den ganzen Todesgottheiten in Ägypten. Der kam gerade nach dem Pharao. Der war unglaublich kompetent, würden wir heute sagen. Und Gott wählt sich ja den Mose, beruft ja den Mose, dass der die Israeliten aus Ägypten herausführen sollte. Ist ja ganz interessant, wie plötzlich der Mose gemerkt hat, ich gehöre auch zu den Hebräern. Und dann gibt es einen ganz doofen Umweg, würden wir sagen. Nämlich der Mose sieht, wie ein Ägypter, ein Aufpasser, da einen Hebräer erschlägt. Und der Mose gibt zurück und erschlägt diesen ägyptischen Aufpasser. Und musste dann fliehen. Und man kann das Leben von Mose in drei Phasen einteilen. 40 Jahre am Hof vom Pharao, 40 Jahre dann in der Wüste Midian, wo er hingeflohen ist, weil die Ägypter ihn verfolgt haben. Doofe Zeit, blöde 40 Jahre. Also wir haben ja schon Mühe wegen einem einjährigen Umweg, oder? Also Mose, 40 Jahre da in der Wüste Midian. Also gut, dort hat er Zipora, seine Frau, kennengelernt. Also das ist ja auch was. Und er ist dort, wie würden wir sagen, Viehzüchter, also war da unterwegs mit Rindviechern und Schafen und Ziegen und was es da einfach so gibt in der Wüste. Ich bin da auch nicht so vertraut damit. Und jetzt kann man sich so überlegen, was soll das eigentlich? Denn nach diesen 40 Jahren beruft Gott den Mose in der Wüste, in diesen flammenden Dornstrauch und beruft ihn, dass jetzt die Zeit ist, dass er die Israeliten, die Hebräer aus Ägypten herausführen soll. Und jetzt gibt es, also das war so der Start in diese Führungsrolle von Mose. Und jetzt gibt es so Ausleger, das finde ich nochmal ganz, ganz interessant, die sagen auch so, ja, der Mose, der konnte ja nicht richtig reden. Der hat ja gesagt zu Gott, ich kann das nicht, ich habe nicht so ein gutes, lockeres Mundwerk und so. Und hat Gott ihm ja den Aaron zur Seite gestellt. Aber das ist witzig, dass der Mose das sagt, denn der ist 40 Jahre am ägyptischen Hof aufgewachsen. Der hat gelernt zu schwätzen, was das Zeug hält. Der kann sich ausdrücken, hochgebildet. Aber es gibt Ausleger, die sagen, er hat bei den Schafen und Ziegen das Reden verlernt. Und was das noch sein soll, dieses Hüten von Schafen und Ziegen, dort lernt man führen. Also nicht immer der Mose als Detschmeister dann so direkt vom Hof vom Pharao und dann da raus aus Ägypten, sondern erstmal lernen den Umgang mit Schafen und Ziegen und Rindviechern. Ich weiß nicht genau, was man da so für Kompetenzen haben muss. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin. Aber ich kann mir schon vorstellen, da braucht es auch Geduld, da braucht es gewisse Kniffe. Und der Herr ist mein Hirte. Das heißt ja, wir sind seine Schafe, so in diesem ganzen Bild. Also es hat irgendwie anscheinend eine Ähnlichkeit zwischen so Viechern und Rindsviechern und Ziegen und Schafen und Menschen. Und der Mose in der Wüste sollte 2 Millionen Menschen führen, sodass sie auch bei diesem Ziel des verheißenen Landes ankommen. Eigentlich 40 sinnlose Jahre, ein blöder Umweg, würden wir doch sagen, oder? Aber Gott hat diese Geduld, weil es ging um ein Riesenprojekt. Dann leuchten wir ganz kurz hin zum Paulus. Der Paulus, sehr interessante Figur, also der hatte irgendein Problem man weiß nicht genau was, eine Krankheit, irgendein Gebrechen oder irgendwas. Jedenfalls hat ihm das immer wieder so zugesetzt, dass er sogar gesagt hat, das ist der Stachel des Teufels, der Stachel Satans, der mich immer wieder sticht. Und dann heißt es in 2. Korinther, Kapitel 12, dass der Paulus dreimal, und es ist die Zahl der Vollkommenheit, intensiv gebetet hat, dass Jesus Christus ihm diesen Stachel im Fleisch wegnehmen würde. Und dann hat Jesus Christus zu ihm geredet und gesagt, also er hat ihm das nicht weggenommen, aber er hat zum Paulus gesagt, meine Kraft kommt in deiner Gebrochenheit, in deinem Umweg. Und das ist ein Umweg, das ist elendiglich, das ist blöd. Da will man vom Sieg von Jesus Christus predigen und man ist ein gebrochener Mensch, oder? Und geplagt von Schmerzen. Und also vielleicht könnt ihr nachvollziehen, diese Spannung auch. Und Jesus sagt zum Paulus, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Ziel, zur Vollendung. Dort kann sich meine Kraft am besten zeigen. In und durch diesen Umweg, den der Paulus wahrscheinlich sein Leben lang auch begleitet hat. Und es gibt noch einen Umweg. Das haben die Menschen damals genau gemerkt. Die Juden damals, die hatten eigentlich gedacht, nach der Speisung der 5000 zum Beispiel, den machen wir zum Brotkönig. Also einer, der plötzlich 5000 Menschen satt machen kann, ist ja fantastisch. Haben ja viele gedacht, wenn das wirklich wahr ist, dass der Messias ist, der von Gott geschickte Sohn Gottes, dann wird er die Römer rausschmeißen, dann wird er uns neu zum Glänzen bringen, uns als Volk Gottes. Und jetzt sollte doch wirklich sein Königreich, das Reich Gottes, aufrichten. Und jetzt der Umweg des Kreuzes. Das ist krass. 1. Korinther 1, da heißt es da sogar ausdrücklich, die Juden wollten Wunder sehen und die Griechen hätten gern gehabt, dass das alles so richtig logisch ist. Und beides gibt das Kreuz nicht her. Das ist ganz, ganz interessant. Also, dass Gott Jesus Christus geschickt hat, er wurde Mensch, er wurde gekreuzigt und der Sinn von dem ist, dass er mit seinem Tod am Kreuz die ganze Ferne von Gott, die ganze Trennung von Gott, die ganze Gottesferne mit in seinen Tod genommen hat, ins Verderben genommen hat, den Tod eigentlich in dem Sinne in den Abgrund geführt hat. Und eine ganze Welt der Finsternis hat gedacht an Karfreitag. Den haben wir um die Ecke gebracht. Den haben wir um die Ecke gebracht, der Sohn Gottes am Kreuz, oder? Da, schaut mal. Und es wurde 3 Stunden pottfinster, damals in Jerusalem. Und die ganze Welt der Finsternis hat gewusst, den haben wir erledigt. Aber im Reich Gottes gilt, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und am Ostermorgen wird neues Leben emporgeführt. Jesus Christus steht von den Toten auf. Der Felsblock, Sinnbild für die Macht des Todes, wird weggeschoben. Und Jesus Christus ist der Lebendige. Und das ist der Beweis für eine ganze sichtbare und unsichtbare Welt. Der ist der Sohn Gottes, der lebendige Gott. Und wer bei ihm vor Anker geht, und das ist mein Appell an dich auch heute Morgen, wenn du bei ihm vor Anker gehst, deine Hand in seine ausgestreckte Hand legst, dann passiert das, was die Heilige Schrift sagt, dann bist du gerettet aus aller Verlorenheit. Und deswegen braucht es diesen Umweg. Und Jesus Christus hat sich ja vielen gezeigt und ist dann in die unsichtbare Dimension Gottes zurückgekehrt. Und von ihm sagt die Heilige Schrift, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist die Position der Allgegenwart, die Position der Macht, die Position der Stärke, die Rechte Gottes. Und deswegen, weil er in dieser Dimension ist, ist er heute auch als der Lebendige in unserer Mitte. Ich habe da jetzt ganz kurz ein bisschen ausgeholt, dass ihr merkt, jetzt gerade zum Thema Umweg, das ist ein so gesegneter Umweg, dass Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde. Aber es braucht die Erleuchtung, es braucht, dass der Schalter umgelegt wird, in uns persönlich, dass wir es plötzlich irgendwie checken und begreifen. Gesegneter Umweg. Und jetzt der Bogen zu uns, zu dir. Und das ist jetzt ein bisschen heikel, weil da kann man vieles falsch machen. Aber deswegen lade ich dich jetzt mal ein, mal jetzt dein Leben mal rückwärts zu verfolgen. Ich kann mir vorstellen, ich selber könnte da auch wirklich aus Erfahrung reden, was gibt es für Bruchstellen, das heißt Umwege, blöde Umwege. Wenn mir das nicht passiert wäre, wenn ich nicht so aufgewachsen wäre, wenn mir nicht da so mies mitgespielt worden wäre, wie ganz anders hätte mein Leben verlaufen können. Oder vielleicht bist du selber in einer Situation, das kann jetzt ganz Verschiedenes sein, es kann irgendeine Diagnose sein, es kann irgendein negatives Ereignis sein, ein Schicksalsschlag, wo du findest, es ist bisher so gut gelaufen und du fühlst dich gesegnet vom lebendigen Gott und jetzt das. Und du fühlst dich wie ein bisschen so aus der Kurve geschleudert. Ich stelle nur eine Frage, so als Anregung. Könnte es sein, dass es ein Umweg ist, den Gott da mit dir gehen möchte? Könnte es sein, dass auch zurückliegend so dein Lebensverlauf, dass es da verschiedene Umwege gegeben hat, die sich aber schlussendlich als segensreich erweisen? Könnte das sein? Ich glaube, dass darüber kann nur jeder und jede persönlich über sich selber nachdenken und Auskunft geben. Ich auch. Ich schleppe auch verschiedene chronische Krankheiten mit mir herum. Ich gehe da nicht in die Tiefe. Ich habe ein zu gutes Immunsystem, das tickt immer wieder mal aus. Das ist zu heftig im Blick auf manche Körperfunktionen. Genau. Und schon seit meinem 5. Lebensjahr, das, wo das angefangen hat. Und ich sage rückblickend, es sind viele Wege, mögliche Wege in meinem Leben verhindert worden. Aber es sind auch negative Wege vermieden worden dadurch. Und unterm Strich habe ich jetzt schon seit einigen Jahren, ja, wie man jetzt so sagt, Frieden gefunden darüber. Also verdräng das nicht und so und immer keep smiling, sondern ich finde, gibt ja auch dieses schöne Bild, dass oft im Problem eine Perle ist. Ist ganz, ganz interessant. Eine Perle ist ja eigentlich eine Verunreinigung in einer Muschel. Eine Störung, ein Umweg. Und daraus kann sich etwas Neues ergeben. Und ich bin heute persönlich richtig zufrieden, obwohl einige ärztliche Spezialistinnen und Spezialisten sich auch um mich kümmern, immer wieder mal. Und mal ist dann wieder auch ganz ruhig. Aber es ist gut, auf Gottes Wegen zu gehen, die sich oberflächlich betrachtet eigentlich irgendwie so als Umwege anfühlen können. Und ich möchte dich ermutigen, dich anregen, dich schütteln, wenn du unter deinen Umwegen und blöden Wegen irgendwie wie auch belastet bist, vielleicht doch mal einen Perspektivenwechsel hinzukriegen, da mal anders hinzuschauen. Ich denke, das ist ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift, dass sich oftmals Gottes Wege nicht toll anfühlen, aber zutiefst Sinn machen, weil da etwas Neues, etwas Schönes entstehen kann. Ich engagiere mich recht stark im Bereich Gemeindeberatung, Gemeinden begleiten, Gemeindeleitungen begleiten, so in ihren Prozessen. Und ich begleite eine Gemeinde, die hat vor 2 Jahren eine Krise erlebt, in dem es eine Gemeindespaltung gab. Und ich wurde gefragt, ob ich da hilfreiche Hand bieten könnte, dass es wieder einen neuen Weg gibt. Inzwischen gab es einen wirklich intensiven Versöhnungsprozess. Und inzwischen, das ist ein Dreivierteljahr her, hat die Gemeinde neue Älteste eingesetzt. Und jetzt plötzlich läutet das Telefon und einer aus dem Ältestenrat sagt mir, du, der sowieso ist heute gestorben. Einer von diesen 4 Ältesten, die Hoffnungsträger der Gemeinde. Die Gemeinde hat so einen guten Weg gemacht in den letzten 2 Jahren. Einen intensiven Lernprozess durchlaufen und jetzt das. 57. Im besten Alter, Lungenkrebs, Diagnose und nach 3 Wochen gestorben. Und jetzt habe ich gedacht, oh Stress, Mann, das ist so sinnfrei. Ich habe richtig gehadert mit Gott am Telefon, das hat mir so die Sprache verschlagen und habe so gedacht, oh, wie kann das nur sein? Und jetzt war am Montag war die Abdankung. Und es hat mich so überrascht. Einige in der Gemeinde, vor allem die verbliebenen 3 Ältesten, haben mir richtig glaubwürdig gesagt, du, es ist nicht fassbar, aber irgendwie ist so ein Ruck durch die Gemeinde gegangen. Dieser Älteste da im Spital, der hat so neue Kraft entwickelt, um da in seinem Krankenzimmer das Evangelium weiterzusagen. Und es sind plötzlich neue Leute, noch nicht Glaubende, aus dem Ort präsent im Gottesdienst. Es ist irgendwie so diese Atmosphäre, ein großes Glück im großen Unglück. Und auch da finde ich, ja, was würde das bringen, die negative Sicht dauernd zu pflegen? Und vor allem, einfach, dass uns das klar ist, es geht hier nicht um selbstverschuldete Umwege. Obwohl, das wäre nochmal wieder ein anderes Thema, oder? Manche Wege habe ich vielleicht zu gehen, weil ich mich daneben benommen habe, falsch gehandelt, gesündigt habe. Aber es geht hier so um diese Wege, wo irgendwie das ergibt sich und begibt sich. Und ich lade dich wirklich ein, hier so diesen Blickwechsel hinzukriegen und zu fragen und zu überlegen, was ist der gesegnete, von Gott gesegnete Umweg? Was ist dieses gesegnete Umwegdenken jetzt hier, das mich vielleicht weiterbringen kann? So, ich muss jetzt zum Schluss kommen. Genau. Eine letzte Frage noch und 3 kleine Anregungen. Wie kann man denn Umwege bewältigen? Also, indem man mal sich klar macht, Gott denkt sich was. Aber ein Hinweis, Gott selber sorgt vor und trägt. Ich lasse hier gerne 5. Mose 1 sprechen. Mose zu den Israeliten vor dem Jordan. Die ganze alte Generation war gestorben. Jetzt ist die neue Generation da. Und 5. Mose ist ganz emotional und heißblütig, wo Mose sagt den Israeliten, mach die Fehler nicht noch einmal. Und hier sagt der Mose jetzt rückblickend, ihr habt erlebt, was er, also der lebendige Gott, in Ägypten für euch getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind. Den ganzen langen Weg bis hierher. Denn er war vor euch hergezogen, um die Lagerplätze auszusuchen und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Also der Umweg ist nicht nur gesegnet von Gott, er ist auch getragen und gestützt und abgesichert vom lebendigen Gott. Dann, zweite Anregung, Gottes Plan steht fest. Die Israeliten, die mussten ja aus verschiedenen Gründen ins Exil nach Babylon und 70 Jahre mussten sie dort zubringen. Und Jeremia war dort immer wieder der Hoffnungsträger, der weitergeschaut hat. Und Gott sagt durch Jeremia, Kapitel 29, mein Plan mit euch steht fest. In diesem Umweg, im Exil, 70 Jahre in Babylon, mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. So, und die letzte Anregung. Manchmal macht es im Moment und zunächst keinen Sinn, wenn wir uns, wenn ich uns, ich mich auf einem Umweg finde. Und dann hilft vielleicht das, was Jesus mal gesagt hat zum Petrus anlässlich der Fußwaschung. Was ich tue, Petrus, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erfahren. Gesegnete Umwege, keine Schicksalsschläge.